Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir haben heute eine etwas andere KI-Kunst hier bei uns.
Écoutez, répétez. Écoutez, répétez. Écoutez, répétez.
Das hier ist ein Werk eines KI-Kunstpioniers, Mario Klingemann. Écouter, répéter, zuhören und wiederholen. Dazu zu sehen sind ganz viele feine Linien, die sich in alle Richtungen bewegen. Klingemann ist sehr renommierter KI-Medienkünstler. Und eines seiner neuesten Werke ist jetzt an einem Ort versteckt, der eigentlich für alle zugänglich ist, nämlich der Ort namens Videotext oder auch Teletext des ARD-Fernsehens. Da gibt es tatsächlich ein ganz neues Kunstprojekt, das technologische Entwicklung im Videotext reflektiert. Warum genau da und wie das dann am Ende genau aussieht, das besprechen wir hier gleich. Und wir schauen uns jetzt eine Ausstellung an in einem Raum, in dem die allerwenigsten wahrscheinlich eine Ausstellung vermuten, nämlich im Videotext der TV-Sender. Die allermeisten haben das vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es das überhaupt noch gibt, Videotext oder auch Teletext. Aber ja, das gibt's noch. Pixelige Seiten, die man beim Fernsehen aufrufen kann und dort dann Infos nachlesen kann, Nachrichten, Wetter, TV-Programm. Das sind so die klassischen Inhalte von Videotext. Immer wieder ist da aber tatsächlich auch mal Kunst zu sehen und jetzt ganz neue Kunst, die sogar auch als NFTs gespeichert ist. Das Projekt heißt Weltgeschehen, ist eine Kooperation der ARD mit dem ORF in Österreich. Und ich spreche jetzt mit dem künstlerischen Initiator des Ganzen, mit dem Medienkünstler Max Haarig. Hallo Herr Haarig.
Hallo.
Ich habe mir echt schon lange keine Videotextseiten mehr angeschaut, aber die sehen tatsächlich immer noch genauso aus wie früher. So ein schwarzer Hintergrund meistens, dann so sehr grob pixelige Bilder, Buchstaben, wenige Farben. Wie würden Sie das beschreiben? Wie sieht die Kunst aus, die Sie da zeigen?
Also ganz genau so. Ich glaube, den meisten, wer überhaupt noch Teletext kennt, der kennt es vielleicht von ein bisschen Nachrichten schauen, Sportschau oder sogar von den berühmten Erotikbildchen, die dann nachts über den Screen liefen Okay. Und dann irgendwie mit 37 Pixeln versucht haben, irgendetwas Anstößiges darzustellen, was natürlich so gut wie unmöglich ist. Aber wenn man es dann doch schafft, dann ist es sehr, sehr spannend, weil dieses Teletextbild, was dort gesendet wird, ist ja nicht vergleichbar mit einem Videobild. Da ist ja irgendwann beim Senden des Fernsehsignals ist aufgefallen, hey, wir haben noch eine kleine Restmenge an Signal, die wir mitsenden können. Das reicht nicht für ein ganzes Bild, aber für Textseiten könnte es reichen. Und da hat man dann festgestellt, da ein bisschen Farbe können wir reinbringen, aber es ist was komplizierter. Und diese Textseiten, da werden ja nicht einfach nur echte Fotos konvertiert und ausgespielt, sondern diese Textseiten, die muss man Zeile für Zeile aufbauen mit Steuerbefehlen. Man muss sagen, Achtung, in dieser ersten von 23 Zeilen kommen jetzt Buchstaben. Und wenn dann irgendwann Farbe kommen soll, muss man sagen, und jetzt kommt Farbe. Und diese Farbe ist pixelig oder flächig oder eine Linie. Und das heißt, dieser ganze Malprozess ist zum einen sehr gesteuert durch die Technik. Man muss diese Steuerbefehle, die sind selber meistens farblos, in dem Fall schwarz, und dadurch entsteht diese Optik, dass Farbflächen durch schwarze Linien getrennt sind und es wird sehr schnell cartoonartig mit starken Outlines. Und das ist diese typische Ästhetik, die eben einfach durch die Software dahinter bedingt ist, die eigentlich nicht dafür gemacht ist, Kunst zu machen.
Genau, aber Sie machen das und ich würde mir das jetzt gerne mal kurz genauer anschauen, was denn da jetzt zu sehen ist, weil Sie, also bei Ihnen sind ja auch Texte zu lesen, aber es sind auch Bilder zu sehen. Ich erinnere mich, da ist so ein weißer Vogel zum Beispiel auf einem Bild vor so einem bunt gestreiften Hintergrund. Manches ist abstrakter, irgendwie so pixelige Landschaften. Oder wir nehmen das Werk von Mario Klingemann, das ist ja ein bekannter deutscher Medienkünstler. Ja. Da seine Seite, die ist irgendwie voller Sonderzeichen. Also man sieht irgendwie wie so ein Fehler aus, man will am liebsten neu laden, weil man denkt, das ist ein Ladefehler. Was ist das für ein Projekt?
Also bei Mario Klingemann ist der Spezialfall natürlich, er hat sofort seine eigene Software geschrieben, um dann noch besondere Effekte rauszuholen. Ich sag mal so, was man da sieht, was er da gemacht hat, das könnte jeder selber auch jetzt gleich zu Hause nachpixeln. Es gibt online die Software, um was zu bauen, aber er hat sich noch ein Skript gebaut, um noch realistischere Farbübergänge zu kriegen und Schattierungen und so weiter. Und hat gleichzeitig eher diesen Effekt ausgenutzt, dass dieses Bild das Signal an sich nicht unterscheidet zwischen Text und Pixel. Das ist alles irgendein Zeichen in einer bestimmten Form. Und wenn man eben in dieses Bild hineingeht und an einer bestimmten Zeile sagt, und ab jetzt ist es kein Bild mehr, sondern was dann jetzt danach kommt, es sind Textsymbole, dann verwandelt dein Bild eine Bildzeile in Text oder umgekehrt, was dann einfach eben diese glitschige, merkwürdige Optik erzeugt, weil da eben Symbole entstehen, die nicht geplant waren, sondern sich irgendwie zufällig daraus ergeben, dass man Pixel in Zeichen verwandelt, was eigentlich so nicht gedacht war.
Okay, also Sie reflektieren da quasi mit oder er reflektiert da die Technologie mit, wie ist das gemacht und wie kann man das nutzen künstlerisch? Bei anderen sieht es dann aber doch relativ klassisch aus, ne? Also dieser Vogel zum Beispiel, das ist irgendwie so ein weißer großer Vogel, so einen schwarzen Kreis und dahinter sind dann irgendwie so bunte Linien. Das ist dann wieder relativ klassische Bildkunst.
Definitiv. Also ich sag mal so, was klassische Bildkunst im Teletextbereich ist, ist das auch nochmal was anderes, weil also gerade das angesprochene Bild ist nochmal besonders technisch herausfordernd. Das ist dann was die Teletext-Nerds dann sehen, was den meisten Leuten Betrachtern nicht so offensichtlich ist. Aber darum geht's, das ist auch so für uns die Herausforderung, es eben aussehen zu lassen, als wäre es fast in Anführungsstrichen normale digitale Bildkunst und eben nicht beschränkt durch ein Medium, was mit einer Pixel, mit einer Bildfläche arbeitet, die so groß ist wie ein Daumennagel. Also wir arbeiten da ja, was man da sieht, sind ja eigentlich nur 78 mal 69 Pixel und das ist ja 100 mal kleiner als jedes normale Bild, was man sonst präsentiert bekommt.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist die Beschränkung auch das, was Sie daran reizt? Oder also, das stehen ja auch immer so Texte dann dazu, zu den Bildern. Ja. Und da geht es ganz viel um Technologie, also so Fragen, wie Technologie unser Leben beeinflusst und Kultur beeinflusst und sowas. Ja. Wieso ist Teletext ein gutes Medium, um das zu reflektieren?
Teletext ist ein fantastisches Medium, weil es eine unfassbare Reichweite hat. Es erreicht theoretisch, statistisch mehr Menschen als das Fernsehen, weil es auch ohne Internet funktioniert. Also wir haben früher auch schon Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, das ist ja sehr schade, wenn diese ganze neue digitale Kunstentwicklung an den Menschen vorbeigeht, die keinen Internetzugang haben und auch alleine was damit. Da gab es ja einen großen Podcast-Hype vor Jahren, da haben wir schon angefangen, haben gesagt, hey, lass uns doch die Podcasts einfach auf Festnetztelefon legen für Leute, die kein Internet haben. Und da war dann der nächste logische Schritt, wo bewirbt man das? Nicht im Internet, sondern im Teletext. Und dann waren wir beim Teletext. Und der Teletext ist, weil er eben technisch restriktiv ist, sehr, sehr spannend. Gleichzeitig hat einfach jedem, dem man sagt, hey, ich mache Kunst auf Teletext, der sagt, boah, cool, ich liebe Teletext. Weil irgendwer, jeder findet das ein bisschen sympathisch, weil es irgendwie niedlich ist und viele an die Jugend erinnert. Plus wir hatten halt auch zufällig diesen exklusiven Zugang dadurch, dass wir im Team die Person haben, die das Patent hat auf die Software, mit der fast der komplette Teletext Europas läuft. Okay. Und dann brauchte der nun mal kurz bei Julia Gessel vom ORF anrufen, die hat Frauke Langguth von ARD angerufen und dann stand das Projekt so ungefähr.
Okay, ja, das ist natürlich nochmal ein wichtiger Baustein. Weil Sie sagen natürlich, theoretisch erreicht man damit mehr Menschen als im Internet oder sowas, aber ich meine rein praktisch, ich weiß nicht, wie viele Prozent noch Teletext gucken, wahrscheinlich erreichen Sie nicht viele Menschen. Also wenn Sie wirklich viele Menschen erreichen wollen würden, würden Sie wahrscheinlich nicht Teletext nutzen.
Jein, also das ist so, also ich sag mal so, ich glaube allein über den Teletext selber, die Personen, die uns nur über den Teletext entdecken, die ist wahrscheinlich geringer als die Leute, die uns dann über eine Pressemeldung, einen Radiobeitrag oder eben über unsere Blockchain-Aktivität kennenlernen. Aber diese gesamte Mischung macht's. Also wenn wir nicht gleichzeitig da auf den Teletext wären, dann würden die anderen Sachen auch nicht funktionieren, dann wird das sonst keinen interessieren, weil das einfach so eine witzige Kombination ist, weil das ja auch ein bisschen so weit weg ist, diese Spannung zwischen dieses veraltete Medium Teletext, dem wir alle sicher sind, schon seit 10 Jahren, dass eigentlich schon längst tot sein müsste, die Blockchain, die irgendwie für immer und ewig leben soll, und das war natürlich auch reizvoll zu sagen, dann schreiten wir jetzt ein und archivieren dieses sterbende Medienkunst-Ereignis für immer auf der Blockchain, auch so ein bisschen mit so diesem schmunzelnden Hintergedanken, wenn jetzt irgendwann in 100 Jahren die digitalen Archäologinnen, die das Internet bzw. die Blockchain dann auch durchsuchen, was wir vor 100 Jahren gemacht haben, dann werden die denken, dass der Teletext aus nichts als Kunst bestand, weil die nur noch unsere Seiten davon finden werden.
Ja, darauf würde ich zum Schluss nochmal gerne eingehen, diese Blockchain-Ebene, die da drin steckt, weil, also wenn ich richtig weiß, dann sind die Werke auch alle als NFTs gespeichert. Also die Künstlergruppe dahinter ist ja auch Tele-NFT, so nennt die sich, da sind Sie auch Teil von. Ich verbinde mit NFTs irgendwie Kunstmarkt, Blockchain-Kunstmarkt, wo manche versuchen, viel Geld zu machen. Inwiefern ist das hier NFT? Welche Rolle spielt das hier?
Also NFT ist grundsätzlich einfach nur eine Möglichkeit, um digitale Güter, die vorher nicht greifbar waren, greifbar zu machen, sammelbar zu machen, theoretisch auch handelbar. Das ist das, wo dann die meiste Diskussion drum losging, getrieben von irgendwelchen komischen Affenbildchen. Aber im Prinzip geht es erstmal darum, wir wollen die Technologie sichern. Es gibt ja zum Beispiel niemanden, der Teletext sichert. Wenn man das sichern wollen würde, dann würden Leute da, die arbeiten dann mit VHS-Tapes, die auch wiederum nicht ewig halten. Und wir sagen, wir archivieren das dann einfach auf der Blockchain und dadurch ergibt sich dann auch die Möglichkeit, wenn es dort archiviert ist, vermerkt ist, kann man es auch auf einem anderen Marktplatz wiederum handeln, wenn man möchte. Und jemand, der sagt, hey, ich bin seit Jahren Fan von dem und dem Teletext-Künstler, da gibt es ja durchaus etablierte Leute. Ich wollte mir immer schon Kunst sammeln. Ich konnte mir auch schon mal ein Plakat von ihm drucken lassen, aber so ein echtes Teletext-Kunstwerk, das konnte ich jetzt noch nie sammeln. Und ich hätte gerne genau diese eine Seite, die ich da im Fernsehen gesehen habe. Und das machen wir jetzt möglich.
Das sagt der Medienkünstler Max Harich, der dieses Videotext- oder Teletext-Kunstprojekt initiiert hat. Das heißt, Weltgeschehen ist zu sehen im Teletext im Ersten auf den Teletextseiten 830 bis 861. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es irgendwann mal im Radio sagen werde. Teletext-Tafeln ankündigen. Ist noch zu sehen bis zum 23. Oktober. Und es gibt's auch im Internet, kann man sich zum Beispiel anschauen, auf der Seite ard-text.de. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Harich.
Selling pop groups of recent years have been mostly male. And then from nowhere came the Spice Girls.
Ja, die Spice Girls, eine der ersten extrem erfolgreichen Girl Power Bands, wie sie sich damals genannt haben, Mitte der 90er. Die Band, mit der auch Victoria Adams zum Star geworden ist damals, bis sie dann 1999 David Beckham geheiratet hat und dann vor allem als Victoria Beckham, als Ehefrau dieses Fußballstars in den Medien stand. Und ihr Bild war nicht immer ein positives. Ihr Luxusleben wurde viel kritisiert. Ihre Figur war ganz oft Thema oder einfach die Tatsache, dass Victoria Beckham selten zu lächeln schien vor der Kamera. Auch dafür hat sie viel Kritik bekommen. Und jetzt ist eine dreiteilige Doku-Serie erschienen, die uns vielleicht ein anderes, vielleicht ein vielschichtigeres Bild von Victoria Beckham vermitteln kann. Heißt Victoria Beckham, diese Serie, läuft bei Netflix und Sonja Eismann hat sie für uns geguckt. Hi Sonja.
Hallo.
Erst vor 2 Jahren ist ja schon mal eine Beckham-Serie erschienen, eine Doku über David Beckham, haben wir auch hier in Deutschlandfunk Kultur gesprochen damals. Auch da spielte Victoria gar keine kleine Rolle. Jetzt eine Serie mit ihrem Namen. Wie hängen diese 2 Serien zusammen?
Na, bezeichnet ist natürlich erstmal, dass zuerst die über den Ehemann kommt, nur mit dem Nachnamen, und dann die über die Ehefrau, definiert über den Vornamen. Aber die Serie über David Beckham war 23 tatsächlich sowas wie ein Ereignis. Also er trat darin als sympathischer Family Man aus einfachen Verhältnissen auf, der durch die extremen Höhen und Tiefen seines Lebens nicht etwa verbittert oder abgehoben geworden ist, sondern schlicht noch sympathischer. Die Miniserie war so spannend gemacht, dass sogar Leute, die sich weder für ihn noch für Fußball interessiert haben, davon begeistert waren. Und dann hat man auch gerne über eher zweifelhafte Aspekte seines Lebens hinweg gesehen, wie zum Beispiel seine millionenschwere Unterstützung der umstrittenen Fußball-WM in Katar. Mhm. Die wurde in dieser Hagiografie eben gar nicht thematisiert. Mhm. Aber seine Ehefrau Victoria Beckham, die hat mit Gastauftritten für amüsante und auch nachdenkliche Momente gesorgt. Und da war eigentlich schon klar, dass sie auch ihre eigene Serie bekommen muss. Zumal die öffentliche Meinung über sie, das wurde mit vielen schockierenden Beispielen damals schon gezeigt, echt vernichtend war.
Und hier gibt es jetzt also die Möglichkeit, hat sie die Möglichkeit, ein eigenes, vielleicht umfassenderes Bild von sich zu zeichnen oder so? Wie stellt sie sich denn da? Was setzt sie diesem negativen Image entgegen?
Ja, schon in der ersten Folge geht sie auf dieses Vorurteil ein, dass sie nie lachen würde.
When I first met Victoria, she was smiley, she was bubbly, she was confident, but that started to disappear.
People thought I was that miserable cow that never smiled, and they're not wrong.
Ja, da hören wir David Beckham, der sagt, am Anfang der Beziehung habe sie noch gelacht, aber dann wurde ihr tatsächlich elend, wie sie selber sagt, weil sie in den Medien eben immer als talentloses Anhängsel degradiert wurde. Und es gibt an verschiedenen Stellen tatsächlich noch weitere Erklärungen für dieses Nicht-Lächeln. Also zuerst sagt sie, dass ihr Gesicht von einer Seite komisch aussehe, was sie verunsichere. Sie sei aber auch verunsichert, sobald sich überhaupt nur eine Kamera auf sie richte. Und das ist natürlich für eine Frau, die quasi ihr gesamtes Erwachsenenleben im Blitzlichtgewitter verbracht hat, sehr überraschend und irgendwie auch traurig. Mhm. Für mich aber einer der deprimierendsten Momente in der Doku ist der, wo sie zu Hause zu David ganz trocken sagt, sie habe schon in den 90ern aufgehört, Schokolade zu essen und werde jetzt sicher nicht wieder damit anfangen. Mhm. Und ja, dazu passend benennt sie dann später zum ersten Mal auch überhaupt ja, ihre Essstörung und sagt, sie habe dadurch früh gelernt zu lügen. Sie spricht davon aber eher in der Vergangenheitsform und lässt offen, inwieweit sie das heute noch beeinträchtigt und wird damit auch nicht so wirklich transparent.
Okay, also sie benennt es hier, dieses negative Image und auch was es mit ihr gemacht hat, die negativen Auswirkungen. Aber so richtig zu greifen kriegt man sie trotzdem nicht. Oder was genau erzählt denn die Serie über sie dann letztlich?
Ja, also sie betont tatsächlich immer wieder, dass sie gerne alles unter Kontrolle hat und das spiegelt sich auch eins zu eins in der Serie, auch in den vermeintlich intimen, privaten Momenten sieht sie absolut perfekt aus. Man erlebt sie selten gelöst und eigentlich nie lauthals lachend oder gar irgendwie unvorteilhaft. Und die Story der Serie ist ihre Heldinnenreise, die hier so definiert wird. Unsicheres Kind, das durch Tanz und Schauspiel akzeptiert werden möchte. Dann Fame als Spice Girl, dann Glamour-Identität als Spielerfrau, was sie beides eben nicht erfüllt habe. Und dann die Feststellung, ich will unbedingt Mode machen und muss mich aufgrund meines Popstar-Images hier durchboxen, um in der Branche überhaupt ernst genommen zu werden. Und der Plot besteht dann tatsächlich in der Vorbereitung auf eine angeblich karriereentscheidende Fashion-Show in Paris.
Okay. Du hast es ja vorhin schon gesagt, die David Beckham-Serie vor 2 Jahren, das war ja schon ein Ereignis, die kam sehr gut an, auch bei den Kritikern viel Lob bekommen. Sein Kampf gegen sein negatives Image, ist der Kampf hier auch so gut in Szene gesetzt?
Da muss ich leider sagen, nein. Und das sage ich, obwohl ich mich viel mehr für Pop, Mode und weibliche Images interessiere als jetzt für Männerfußball. Aber auf Victoria Beckhams Serie liegt die ganze Zeit so eine Form von ja, Schminke, so ein idealisierender Filter, sodass am Ende die knapp 2,5 Stunden wie so ein einziges, muss ich leider sagen, Infomercial für ihre Mode und mittlerweile auch Kosmetikfirma wirken. Es fehlt das Raue, das Echte und diese Aschenputtel-Story vom schwierigen Aufstieg ihres Labels, das jahrelang von David investierte Millionen auch in den Sand gesetzt hat und jetzt dank Kosmetik endlich profitabel ist. Das trägt einfach nicht und auch die Regisseurin Nadja Holgren schafft es nicht, ihr irgendwas wirklich Überraschendes zu entlocken, obwohl ich schon doch perplex war, dass sie früher allein für Pflanzen in ihrem Büro 85.000 Pfund im Jahr ausgegeben hat.
Okay, interessante Nebeninfo. Also begeistert scheinst du nicht, Sonja, aber würdest du trotzdem sagen, das lohnt sich? Oder was nimmst du mit letztlich?
Ja, also eindringlich sind auf jeden Fall diese Szenen, die wieder mal klar machen, welchen Sexismen sich weibliche Popstars in den 90er und 0er Jahren und bis heute eigentlich noch rumschlagen müssen. Also Victoria wurde unglaubliche Dinge genannt.
Beckham is wonderful in what he does. Madam Beckham comes along wearing virtually nothing. And steals the photograph, steals the occasion. And she's just a common little bitch.
Ja. Das ist so ein TV-Ton hier.
Ja,
ne?
Das hat so ein altehrwürdiger Mann mit weißem Haar im Fernsehen einfach so gesagt. Also sie trägt zu viele oder zu wenig Kleider, wird dann beschimpft und sie wurde auch immer für zu dürr oder auch mal für zu fett befunden und es wurden ihre Pickel gezeigt und sie musste im Fernsehen oft die Waage steigen, 2 Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes. Mhm. Und da ist es natürlich verständlich, dass sie da ein selbstkuratiertes, poliertes Image gegenhalten möchte. Ich fand es aber trotzdem schade, dass alles, was irgendwie politisch hätte sein können, ausgeklammert wurde. Also zum Beispiel, warum die Spice Girls, die ja Girl Power propagiert haben, ausgerechnet die rechte Margaret Thatcher als Power Girl geadelt haben. Oder warum Victoria Beckham trotz ihrer Essstörung nur übertrieben schlanke Models über den Laufsteg schickt. Mhm. Aber natürlich ist diese Doku letztendlich eine von ja, A bis Z inszenierte Fiktion zur Markenpflege und der glaubt man immer dann am liebsten, wenn die ganz private Familienidylle gezeigt wird und alle dann so denken, ach, wieso können wir nicht so leben?
Und aber auch spannend, wie du sagst, wieder so eine Serie, die uns vielleicht 90er, 0er Jahre nochmal anders spiegeln, als viele von uns sie vielleicht damals auch wahrgenommen haben.
Auf jeden Fall.
Victoria Beckham, so heißt diese Serie ganz einfach. Die hat 3 Teile und ist zu sehen bei Netflix. Und für uns besprochen hat sie Sonja Eismann. Besten Dank dir, Sonja.
Danke auch.
Wir müssen dringend über Frieden sprechen, ohne Naivität, ohne Esoterik, sondern faktenbasiert und differenziert. So hat es Sibylle Berg gesagt, Schriftstellerin und Mitglied der Partei Die Partei. Und zusammen mit Martin Sonneborn, wahrscheinlich dem bekanntesten Politiker der Partei, haben sie zu einem Friedensfestival in Berlin eingeladen, in der Volksbühne. Revolution Nummer 1, Krieg und Frieden, so hieß die Veranstaltung gestern Nachmittag und Abend. Und so sehr die Partei ja für Spaß steht und für so eine endlose Ironieschleife und Satireschleife, dieses Friedensfestival, das schien sehr ernst gemeint. Unser Reporter Gerd Brendel war gestern mit dabei.
Die deutschen FKK-Vereine und die deutsche Friedensbewegung plagen ähnliche Sorgen. Zu wenig Nachwuchs und zu wenig öffentliche Wahrnehmung. Standen sie einst für Avantgarde gegen zugeknüpfte Schamkultur bzw. die Schwarz-Weiß-Logik des Kalten Krieges, gelten beide heute als gestrig. Die Nudisten ohne Chance gegen die um sich greifende Textilbrüderie. Die Friedensbewegung ohne Chance gegen die herrschende Realpolitik. Oder wie es zum Beispiel Martin Sonneborn, Ex-Titanic-Chefredakteur und fraktionsloser Abgeordneter des Europäischen Parlaments formulieren würde, ohne Chance gegen die herrschende Kriegstreiberei. Womit wir beim gestrigen Sonntag in der Berliner Volksbühne wären. Denn hierher hatten Martin Sonneborn und Parlamentskollegin und Schriftstellerin Sibylle Berg eingeladen. Einen halben Tag lang Diskussion, Performances, Vorträge zu Krieg und Frieden. So Sibylle Berg. Und lässt die naheliegende Frage, warum das so ist, gleich links liegen. So muss auch gar nicht über russische Politik und Kriegsführung gesprochen werden, die doch vielleicht irgendetwas mit dem Kriegsgeschrei zu tun hat, das Sibylle Berg völlig zu Recht stört. Dafür bleibt dann mehr Zeit, über Image-Strategien nachzudenken. Ob der anschließende Auftritt der Drag Queen Meow Wolf mit dem Milva Evergreen Ich hab keine Angst im Ganzkörper Friedenssternkostüm damit gemeint ist? Das, was anschließend Computer-, Rüstungs- und Finanzexpertinnen darüber erzählen, wie zum Beispiel Rüstungskonzerne ukrainische Schlachtfelder als Testgelände für neueste Modelle nutzen, kann einem in der Tat Angst und Bange machen. Auch der Vortrag des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Marco Bülow über den parlamentarischen Alltag zwischen Fraktionszwang und Lobbyarbeit lässt einen um den Zustand der repräsentativen Demokratie hierzulande und um die moralische Integrität der Volksvertreter fürchten. An diesem Nachmittag geht es um unerhörte Zustände und selten gehörte radikale Politikansätze, zum Beispiel von Klaus Teweleit, einem der von Berg erwähnten alten Zausel und ergrauten Veteranen der 68er Studentenbewegung. Der erinnert sich an die Radionachricht vom Einmarsch Russlands in die Ukraine 2021. Also sich nicht wehren mit Waffen, denn als ehemaliger Wehrdienstverweigerer finde ich auch, dass viel zu wenig über zivilen Ungehorsam und gewaltlosen Widerstand gesprochen wird. Aber irgendwie hätte mich doch die Meinung einer ukrainischen Oppositionspolitikerin oder eines russischen Friedensaktivisten zu den Empfehlungen des Ehepaars Teweleit interessiert. Nur die fehlten in der Volksbühne. Was wir brauchen, ist ein modernes Lagerfeuer, um das wir uns versammeln können, forderte einer der Referenten. Das gab's dann wirklich als schwach klimmende Installation. Wärme spendete an diesem Nachmittag in der Volksbühne vor allem das wohlige Gefühl geteilter Entrüstung. Da hätten kritische Stimmen nur gestört.
Gerd Brendel war für uns bei diesem Friedensfestival Revolution Nummer 1, Krieg und Frieden, so hieß das, initiiert von Martin Sonneborn und Sibylle Berg, lief gestern in der Berliner Volksbühne. Kennen Sie zeitgenössische Literatur von den Philippinen? Wahrscheinlich ist es ein Comic, wenn Sie was kennen, denn Comics und Graphic Novels, die sind auf den Philippinen extrem erfolgreich und fast die Hälfte der aktuell ins Deutsche übersetzte Bücher aus den Philippinen sind Graphic Novels. Morgen startet die Frankfurter Buchmesse, die Philippinen sind Gastland und wie das kommt, dass da so viele Comics entstehen und was das für Bücher sind, das kann uns jetzt meine Kollegin Stefanie Oppen erzählen, die war auf den Philippinen und hat sich dort die Literatur- und Comic-Szene für uns angeschaut.
Ein Samstag im Juli. In einer der beliebten klimatisierten Einkaufsmalls in Manila findet die diesjährige internationale philippinische Comic-Convention Peacock statt. An einem kleinen, bescheidenen Tischchen sitzt Renren Galeno neben einem Stapel Bücher. Derzeit ist sie der Star der philippinischen Comic-Szene. Ihr Comic Zavala, der im Milieu des auf den Philippinen beliebten Hahnenkampfes spielt, ist soeben im Rahmen des Gastlandauftritts auf Deutsch erschienen. Ihr Vorgängerwerk war in den USA für den Pulitzerpreis nominiert. Es gibt sehr viele Comiczeichnerinnen. Das war nicht immer so, erzählt Paulo Herras, selbst Comicautor und Mitbegründer der Comic Convention.
When I started in 2012,
als ich 2012 angefangen habe, war die Comic-Szene sehr männlich. Es gab vier Genres: Humor, Superhelden, Action, Horror, übersinnliche Helden und philippinische Mangas. Das hat sich sehr verändert. Inzwischen haben wir viel mehr Frauen unter den Autoren. Wir haben jetzt ganz andere Themen, soziale Themen, LGBTQ-Themen und so weiter. Das prägt die Entwicklung.
It also tracks the development.
Paolo Herras war in den letzten Jahren weltweit auf den einschlägigen Messen unterwegs. Kaum jemand aus der philippinischen Comic-Szene kennt den internationalen Markt und das Lizenzgeschäft so gut wie er. Seine Graphic Novel Strange Natives setzt sich mit dem Thema Fremdbestimmung durch die Kolonialherren auseinander. Die US-Amerikaner, die nach 300 Jahren spanischer Kolonialherrschaft ab 1901 weite Teile des Archipels beherrschten, haben den Comic überhaupt auf die Philippinen gebracht. Seit Ende der 90er Jahre begann sich eine eigene philippinische Comickultur zu entwickeln. Das bestätigt auch Nida Ramirez, eine der wichtigsten Comicverlegerinnen des Landes.
Wir waren lange unglaublich stark von den amerikanischen Comics beeinflusst, aber inzwischen haben die Filipinos ihre eigene Stimme gefunden. Wir machen viel über die Mythologien der Philippinen. Ein Beispiel ist Drese, das inzwischen von Netflix umgesetzt wurde. Aber neben den mythischen Comics machen wir auch ganz viele andere Genres, wie stille Comics oder Comics, die sich mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen. Viele Comics widmen sich auch der sozialen Situation hier.
Die philippinische Comic-Szene ist sehr politisiert. Und in den letzten Jahren gibt es immer mehr Werke, die sich mit der Kolonialgeschichte und mit den sozialen Verhältnissen des Landes sehr kritisch auseinandersetzen. So auch Mike Alcazarin. Er ist eigentlich ein bekannter Filmemacher. In seiner Graphic Novel Death Be Damned widmet er sich dem Landgrabbing. Die Eliten des Landes, typisch für eine postkoloniale Struktur, residieren auf weitläufigen Hazienden, wie zum Beispiel auch die Familie des berüchtigten Diktators Ferdinand Marcos. Sie könnte Vorbild für die Reichen und Schönen sein, die in der Graphic Novel ihre Partys feiern und dann eine unangenehme Überraschung erleben.
So it's a lot of commentary on
Es ist ein Kommentar zu den reichen Eliten. Es ist eine Referenz auf die Marcos-Ära und gegen das System, mit dem wir umgeben sind. Es ist eher schwarzer Humor, also nicht so ernsthaft.
Die wütende Heldin der Geschichte, die den Reichen Angst und Schrecken einjagt, ist eine Frau. Für eine weibliche Superheldin hat sich auch Russell Molino entschieden. Der bekannte Kinderbuchautor setzt sich in Josefina mit dem Zweiten Weltkrieg auf den Philippinen auseinander.
In local context, she's called Emanananggal, which is a mythical monster.
Sie ist ein mythisches Monster. Ihr Torso ist getrennt von ihrem Unterleib. Das ist ein sehr spezielles Monster und dieses Monster hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Im Grunde ist das der Plot, nämlich die Suche nach der Menschlichkeit inmitten der Monstrosität des Krieges. Und die Frage, wer ist das wahre Monster? Ein Monster, das für die Menschlichkeit kämpft in einer Welt, in der Menschen zu Monstern werden.
And the question of who is the real monster here?
Von den 32 Büchern, die für die Buchmesse ins Deutsche übersetzt wurden, sind fast die Hälfte Comics. 10 davon erscheinen im Dantes Verlag. Josua Dantes arbeitet eigentlich 40 Stunden die Woche als Pfleger auf einer chirurgischen Station in einer Mannheimer Klinik. Um seinen Verlag kümmert er sich nach Feierabend.
Generell sind es immer etwas wildere Geschichten, die ich gerne verleg. Und drum, das passt gerade richtig gut, was ich da angeboten bekommen habe und auch was ich da dann immer mehr gesehen habe auf meiner Recherche. Das war wirklich wunderbar und so erfrischend. Also da konnte ich gar nicht anders, als da weitermachen.
Er hat unter anderem Alan Dall, eine Graphic Novel über die lange Geschichte der Kolonialherrschaft übersetzt, gezeichnet von dem über 80-jährigen Altstar der philippinischen Comic-Szene Alex Nino, geschrieben von J. Philip Ignacio. Oder Elmar, ein an die Orwellsche Farm der Tiere erinnernder Comic, in dem Hühner die Herrschaft übernehmen. Vom Zeichnerpaar Bambi Eloriago Amago und ihrem Mann Roland Amago hat er ein Buch über Aswangas, philippinische Geister, verlegt. Das Paar hat aber auch noch eine ganz andere, sehr ungewöhnliche Bildgeschichte gezeichnet, die es bisher nur auf Englisch gibt. Doobie-Doo Asks. Darin erzählen die beiden unglaublich liebevoll ihre Geschichte mit ihrem autistischen Sohn. In den nächsten Tagen sind auf der Frankfurter Buchmesse viele der Künstler anzutreffen. Einige allerdings kommen nicht, weil sie sich der Boykottbewegung des sogenannten globalen Südens, Publishers for Palestine, angeschlossen haben. Unter anderem wegen der Waffenlieferungen aus Deutschland an Israel. Doch Russell Molino zum Beispiel findet es gerade darum wichtig, den Dialog zu suchen.
Well, number one, I think the best way for your voice to be heard is to participate. Participation doesn't have to be physical. You don't have
Der beste Weg, gehört zu werden, ist teilzunehmen. In meinem Buch Josefina geht es um den Krieg und darin ist alles gesagt, was man über den Krieg sagen kann. Ja, und überhaupt, wir sollten da vor Ort sein und dort unsere Stimme erheben.
Und ja, ab morgen sind dann viele Comic-Künstlerinnen und Künstler aus den Philippinen hier zu Gast bei der Frankfurter Buchmesse, wo die Philippinen eben Gastland sind. Werden wir sicher noch viel drüber sprechen in den nächsten Tagen hier in Deutschlandfunk Kultur. Für heute war das Stefanie von Oppen von den Philippinen.